أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة 66-69. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. Und als Musa عليه السلام für sein Volk um Wasser bat, und sie sprachen, und Allah daraufhin sprach, اضرب بعصاك الحجر, schlage mit deinem Stock auf den Felsen. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا, so sprangen daraus hervor, also aus dem Felsen, 12 Quellen. قد علم كل أناس مشربهم, somit wusste wahrlich jede Gruppe oder jedermann, wo sein Trankplatz war, wo seine Tränke war, der Ort zum Trinken. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Esst und trinkt von der Versorgung Allahs und richtet nicht Verderbnis auf der Erde an als Unheilstiftende. Als Musa alayhi salam, hier wird von einer weiteren Gnade von Allah gegenüber Bani Israel berichtet, um ihre Dankbarkeit zu motivieren. Um die Dankbarkeit von Bani Israel, wie wir letztes Mal auch schon mehrere Male gelesen haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala immer wieder sagt, la'allakum tashkurun, auf dass ihr dankbar sein möget. Diese Dankbarkeit, aus der dann Gehorsam und Iman resultiert, Iman an den Propheten sallallahu alaihi wasallam und das Anschließen an den letzten Propheten und das letzte Buch. وَإِذِ اسْتَسْقَى Musa alaihi salam war für sein Volk ein sehr barmherziger Prophet. Sein Volk, also Bani Israel, bat immer wieder in der Geschichte von Bani Israel Musa a.s. um verschiedene Dinge. Und er erfüllte immer ihre Bitten und bat Allah subhanahu wa ta'ala, diese Bitten von ihnen zu erfüllen. Zum Beispiel wollten sie von Pharaon befreit werden und Musa a.s. mit Allahs Erlaubnis führte sie durch ein Wunder hinweg von Pharaons Tyrannei. Oder sie wollten in der Wüste, wo sie nichts zu essen und zu trinken hatten, Versorgung von Allah. Und er machte Dua und Allah sandte Mann und Salwa, wie wir letztes Mal gelernt haben. Jetzt brauchten sie natürlich in der Wüste, brauchten sie auch Wasser, um zu überleben. Und somit baten sie Musa a.s., dass er Allah um Wasser beten möge. Und dieses Sunna kennen wir auch von unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass er auch Bittgebete um Regen machte. Dafür gibt es extra Gebet, wo man auch viele Betende hinter sich versammelt. Das wird sogar im Freien verrichtet. Das können wir in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam lernen. Und in der Geschichte des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist uns auch überliefert, dass es dann wirklich auch regnete, wenn er diese Dua, dieses Bittgebet, dieses Gebet für Regen verrichtet hatte. Musa alaihi salam bat also Allah, dass er seinem Volk Wasser geben möge. Denn natürlich in der Wüste zu überleben, wir haben schon gelernt, dass nach der Rettung von Pharaon erreichte Bani Israel die Wüste und sie hätten eigentlich dann weiter zu ihrer Heimatort Philistin gehen können, aber sie wollten nicht, und sie haben das letzte Mal gelernt, denn sie fürchteten den Kampf dort. Sie fürchteten, ihre Heimat erkämpfen zu müssen, weil dort natürlich mittlerweile andere Völker, ein bestimmtes Volk, sich schon etabliert hatte. Und als Strafe dieser Verweigerung und dieses Ungehorsams und ihrer anderen Taten des Ungehorsams war ihre Bestrafung, dass sie nun 40 Jahre in der Wüste umherirren sollten. Diese Zeit brauchten sie natürlich Versorgung, Allah versorgte sie mit Mann und Wachteln und natürlich auch Trank, damit sie überleben konnten. Und somit bat Musa a.s. Allah um Wasser für sein Volk. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ So sagte Allah dann, schlag mit deinem Stock auf einen Felsen. Und was geschah? Ein weiteres Wunder von Allah geschah, und das ganze Volk konnte das bezeugen. Der Stock, und das ist derselbe Stock, der zur Zeit, der in der Hand von Musa a.s. Vor Pharaon zur Schlange wurde. Das ist derselbe Stock, mit dem Musa a.s. mit der Erlaubnis von Allah das Meer spaltete. Und mit diesem Stock sollte er also nun in der Wüste auf einen Felsen schlagen. فَنْفَجَرَتْ مِنْ هُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا Und es entsprangen aus dem Felsen 12 Quellen. فَنْفَجَرَتْ kommt von der Wortwurzel فَجَرَ, das Morgengebet nennen wir auch Fajr. Fajr heißt wörtlich platzen oder ja, entspringen. Ja, weil Fajr nennt man deswegen so, weil das erste Morgenlicht in die komplette Dunkelheit der Nacht hereinplatzt oder herausplatzt. Aus der Dunkelheit heraus kommt das erste Morgenlicht, wie als ob die Nacht geplatzt wäre und diese erste Linie von Helligkeit erscheint. Deswegen nennt man diese Morgenröte oder dieses erste Morgenlicht Fajr. Und das werdet ihr oft sehen, die meisten Wörter, die mit F anfangen, wie Fasada, Fajara, Fasaqa, die haben was mit übertreten, platzen, herauskommen, mit so etwas zu tun. Im wörtlichen Sinne. Also ein weiteres Wunder geschah und 12 Quellen. Warum 12? Weil Bani Israel aus 12 Stämmen bestand. Bani Israel, weil sie führten ihre Stämme zurück auf die 12 Söhne von Jakob, a.s., dessen Titel ja Israel war, also die Kinder Israels, Kinder Jakob, waren 12. Sie bildeten dann 12 Stämme, oder aus ihren Nachkommen bildeten sich 12 Stämme. Und 12 Stämme, 12 Quellen. Das war erstmal ein Wunder. Und nicht nur ein Wunder, sondern kullu unasin, qad alima kullu unasin mashrabahum. Jedermann, also jeder von ihnen, wusste, wo sein Trankplatz war. Also von Anfang an wurde ihnen Disziplin und Ordnung und Organisation gelehrt. Ja, so wie alles in Allahs Schöpfung ist, wenn wir die Sterne in der Galaxie betrachten, dann, wie Allah sagt, kullu fi falakin yasbahun, alles läuft auf seiner bestimmten Laufbahn. Jeder Stern hat seine bestimmte Laufbahn, die man sogar berechnen kann. Subhanallah. Die man berechnen kann und es gilt als Wunder, wenn ein Stern mal seine Laufbahn verlässt. Das wird als Wunder gekennzeichnet. Weil es nämlich ansonsten immer die Ordnung ist, dass sie alle ihre Laufbahn einhalten. Also alles in der Schöpfung von Allah hat seinen eigenen Platz und ist organisiert. Und das lehrt Allah subhanahu wa ta'ala auch den Muslimen anhand, wenn wir zum Beispiel sehen, das fünfmalige Gebet in der Moschee. Was lehrt der Allah subhanahu wa ta'ala uns und auch der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, dass man in geraden Reihen stehen soll. So gerade sogar, dass man wirklich Fuß an Fuß und Schultern an Schultern, damit Shaitan wirklich keinen Platz zwischen den Beten dann hat. Also Disziplin, man soll zur richtigen Zeit erscheinen, man soll die Reihen gerade machen. All diese Dinge, die wir auch dann in der kleinen Ibadah, im fünfmaligen Gebet, bis zu Hajj beobachten können, dass alles seinen Platz und seine Ordnung haben sollte. Auch wenn die Muslime sich heute leider nicht mehr daran halten. Und dessen Auswirkungen sehen wir auch im Zustand der Ummah. Das Chaos, das wir im Gebet betrachten können, in einer Moschee, sucht euch irgendeine Moschee aus, und das Chaos, was wir meistens leider betrachten können, dass die Reihen nicht gerade sind, dass einer zu spät kommt, dass der andere wieder langsam ist, etc. etc. Dieses Chaos ist repräsentativ für das Chaos, das in der gesamten Umma gerade herrscht. Also jeder Stamm wusste, wo sein Trankplatz war, um Streit, Chaos oder auch eine Massenansammlung zu vermeiden. Ja, jeder Stamm wusste genau, ich muss dahin, wenn ich trinken will, und die anderen Trankplätze sind für die anderen Stämme, und somit gab es kein langes Warten, keine langen Schlangen. Jeder wusste genau, wo sein Platz war, und alles war gut organisiert. Und somit wird natürlich Bani Israel auch gelehrt und geschult. Wir wissen, sie kamen gerade aus der Sklaverei. Sklaverei ist ein Zustand, in dem jegliche Bildung oder Disziplin oder sich selbst zu organisieren, diese Fähigkeit, die man erlernt, in einer Bildung, diese fehlt natürlich. Diese fehlten bei Bani Israel natürlich komplett. Es war ein Volk von Sklaven, ohne jegliche Bildung, ohne jegliche Disziplin, wie wir auch gleich an ihrem Benehmen feststellen können. Und ihnen wird also gelehrt, am Vorbild von Allahs Schöpfung, dass alles, was organisiert ist, diszipliniert ist, mehr Nutzen für die Menschen hat. Jetzt stellt euch einmal vor, die Reihen von einer gut organisierten Armee. Ja, manchmal sieht man diese Paradeschaus von verschiedenen Armeen in verschiedenen Ländern, wo die alle in Reih und Glied stehen, und das sieht so sehr beeindruckend aus. Und jetzt stellt euch mal vor, eine riesige Ansammlung auf einem Jahrmarkt. Und genauso viele Menschen. Auf dieser Paradeschau sind auch so viele Menschen, und auf dem Jahrmarkt sind meinetwegen genauso viele Menschen. Aber das eine ist eine bloße Ansammlung und ein Haufen von Menschen, die nichts ausrichten können, und das andere ist eine gut organisierte, schnell reagierende, oder sie könnte schnell reagieren, Einheit von Menschen, die diszipliniert und gut organisiert sind und somit nützlicher sind. Und somit nützlicher sind. Und darum geht es. Und Allah sagt, Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'fau fil ardi mufsidin. Esst und trinkt von der Versorgung von Allah. Also essen und trinken, die Versorgung Allahs zu genießen, zu benutzen, ist niemals in der Religion von Allah verboten gewesen. Also Allah hat Bani Israel niemals verboten, das Gute und Reine zu nehmen und zu benutzen. Genauso wie auch unsere Umma in unseren Gesetzen niemals verboten ist, das Gute und Reine und das Erlaubte zu genießen und zu nehmen. Also dieses Bild von Frömmigkeit, das wir vielleicht ein wenig bei den Christen beobachten können oder bei manchen, wie soll ich sagen, Sekten im Islam leider auch beobachten können, dass man dass den Verzicht auf das Gute als Frömmigkeit wertet. Den Verzicht auf das Gute und Reine als Frömmigkeit achtet. Ja, dass man so einen schlurfenden Gang hat und kränklich aussieht und gesunde Sachen nicht isst, weil nein, ich brauche das nicht, Alhamdulillah, ich esse nur verfaultes Brot oder nee, Alhamdulillah, ich bin ja so bescheiden, dass ich nie frisches Obst esse. Nein, dieses Bild von Frömmigkeit hat der Prophet ﷺ uns nicht gelehrt. Wir sollen vom Guten genießen, aber was ist die große Bedingung? وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Aber richtet nicht Verderben auf der Erde an und ihr seid Unheilstiftende. Man soll nicht die Grenzen von Allah übertreten. Man soll nicht undankbar sein, während man die Gaben von Allah benutzt und genießt. Wenn man sie benutzt und mit Dank antwortet, mit Dank und mit Dankbarkeit diese Dinge zu handeln weiß, dann ist das Gegenteil von Fasad und von وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Dann ist Islah. Wenn die Menschen, die bestimmte Gaben von Allah bekommen, mit Dankbarkeit und mit Genügsamkeit reagieren und auch mit Sabr, mit Geduld, wenn sie mal nicht so viel bekommen, wie sie gerne wollten und mit Genügsamkeit, wenn sie mal nicht so viel haben, wie sie gerne haben würden, wenn all diese Eigenschaften da sind, dann entsteht Islah, dann entsteht Rechtschaffenheit, dann entsteht Gutes auf der Erde. Aber wenn mit Undank geantwortet wird, wenn man nicht genügsam ist, wenn man immer mehr will, wenn man nicht sich mit dem begnügen kann, was man von Allah bekommen hat, sondern immer Augen auf die Dinge gerichtet hat, die man ja noch haben könnte und die man ja leider nicht hat, oder wenn man keine Geduld hat, wenn man mal etwas nicht bekommt, wenn man all diese Qualitäten nicht hat, dann entsteht Fassad auf der Erde und dann richtet man Verderben an. Mit diesem Undank und diesem der daraus resultierende Ungehorsam, weil wenn du dich nicht begnügst auf dem, was Allah dir gegeben hat, dann schlägst du die Wege ein, die Allah dir verboten hat, um auch zu dem zu kommen, was Allah dir verweigert hat. Verweigert, aus unserer Perspektive verweigert hat. Dann willst du auch das Verbotene, auch verboten, mit verbotenen Mitteln für dich nehmen. وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Und richtet nicht Verderben auf der Erde und ihr seid Unheilstiftende. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Also begegnet nicht dieser Gnade von Allah, also dieser Versorgung von Allah, die ihr essen und trinken sollt, ihr könnt sie benutzen, aber reagiert auf diese Gnade von Allah nicht mit Ungehorsam. Und der Ungehorsam führt dann nämlich dazu, das ist ein Gedanke von Ibn Kathir, und der Ungehorsam führt dann dazu, dass diese Ni'mah, diese Gabe von Allah wieder entzogen wird. Wie wir auch sehen, dass zum Beispiel im letzten Mal haben wir gelernt, dass Bani Israel eingeladen wurde, dass betretet die Stadt und esst von dort in Hülle und in Fülle. Also betretet zu eurer Heimat, geht rein, esst und trinkt, aber betretet sie durch das Tor Sujjadan in Niederwerfung. Also in verbeugender Art und Weise, mit Demut sollt ihr eintreten. Und wir haben gelernt, dass sie das Wort, das sie sprechen sollten, änderten, anstatt Hintatun sagen, sprachen sie Habbatun und machten sich lustig über diesen Befehl von Allah. Und was machte Allah? Er bestrafte sie mit einer Strafe. Und wir haben gelernt in der Auslegung, dass damit die Pest gemeint ist. Also einerseits durften sie essen und trinken und sollten genießen, aber nur mit der Bedingung, dass sie mit Demut und mit Dankbarkeit eintreten. Und weil sie das nicht machten, als sie ungehorsam waren, dann nahm auch Allah diese Gnade wieder weg und nahm ihnen die Fähigkeit, durch die Krankheit, durch die Pest, dass sie überhaupt diese guten Gaben noch genießen konnten. Also Ungehorsam führt vielleicht dazu, dass die Gnade von Allah wieder weggenommen wird. Und davon müssen wir uns auch hüten, dass wir, wenn wir die ganzen Dinge, die Allah uns geschenkt hat, mit so einer Einstellung begegnen, dass, ja, das ist ja schön und gut, aber gibt ja noch so vieles, was ich nicht habe. Guck mal, was der hat, guck mal, was der hat, guck mal, was der hat. Die haben alle viel mehr als ich. Ja, und das ist Undankbarkeit. Undankbarkeit und vor allem ein Leugnen von dem, was Allah dir gegeben hat. Ja, du siehst das, du ignorierst das einfach. Du siehst das gar nicht. Das ist ganz klein in deinen Augen, was Allah dir alles gegeben hat. Dann mag es sein, dass Allah dir in naher Zukunft diese ganzen Dinge wieder wegnimmt. Allah möge uns beschützen. Amen. Also Essen und Trinken ist beides von Allah gegeben. Die ganze Schöpfung ist wie ein Riesentisch für die vor den Menschen ausgebreitet. Und die Ni'ma zu nutzen, ist nicht falsch oder schlecht. Ja? Nur, wir sollen in gewissen Regeln und in gewissen Grenzen verbleiben, nicht zu Haram oder zu Unrecht greifen, um zu solchen Dingen zu gelangen, die unserer Meinung nach uns auch noch zustehen. وَلَا تَعْفَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Ohne Schukr, ohne Dankbarkeit, ohne Geduld, ohne Genügsamkeit entsteht Fassad, Unheil auf der Erde. Und durch Undankbarkeit und Ungehorsam mag es sein, dass die Ni'ma von Allah wieder hinweggenommen wird. وَإِذْ قُلْتُمْ. Und als ihr spracht, damit ist Bani Israel gemeint. Also als Bani Israel sprach, Ya Musa, O Musa, لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. Wir werden gewiss keine Geduld haben auf das Essen ein einziges. طَعَامٍ وَاحِدٍ, auf eine einzige Art von Essen. قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضِ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. وَإِذْ قُلْتُمْ. Als Bani Israel eine weitere Bitte an Musa a.s. stellte. Eine weitere Bitte. Sie waren ja in der Wüste. Sie hatten von Allah schon Manna, also dieses Süße, was wir letztes Mal beschrieben haben, eine Süßigkeit und Wachteln, also Fleisch, von Allah erhalten. Sie haben gesagt, sie bekamen das täglich durch ein Wunder von Allah vom Himmel herabgesendet. Und sie hatten auch Wasser, wie wir eben gelernt hatten. Aber sie hatten trotzdem noch eine weitere Bitte. Sie sagten, und wenn ihr die Art und Weise der Rede hier betrachtet, dann ist das nicht eine sehr höfliche oder eine sehr zurückhaltende Art und Weise. Sie sagen, Len nasbira. Len heißt, ist eine Verneinung auf die Zukunft bezogen. Wir können sagen, das heißt gewiss nicht. Also darin ist auch eine bestimmte, eine Bestimmtheit. Sicher nicht. Sicher werden wir nicht Geduld haben. Sicher werden wir nicht Geduld haben auf einem einzigen, also eine einzige Art von Essen. Und dieser einzigen Art meinten sie die Manna und die Wachteln, diese Süßigkeit und die Wachteln, die Allah als Wunder ihnen geschenkt hatte. In anderen Worten, mit diesem Wunder von Allah haben sie nicht Sabr, das reicht uns nicht. So fad'u lana rabbaka, so mache du Dua, also Musa a.s. soll Dua machen, für uns deinen Herren. Auch diese Art und Weise der Rede ist nicht sehr gläubig und sehr fromm und auch nicht sehr höflich gegenüber einem Propheten. Wir wissen, einem Propheten gebührt großer Respekt. Und wir wissen zum Beispiel von den Gefährten unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, von Muhammad, dass sie niemals Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, als Ja Muhammad ansprachen. Niemals. Sie sagten Ja Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, und dann sagten sie solche Sachen wie, mögen mein Vater und meine Mutter für dich geopfert sein. Also sie leiteten ihre Rede mit Lob und mit Ehre und Respekt ein, wenn sie den Propheten sallallahu alaihi überhaupt ansprachen. Ja, und wir wissen, im Koran werden die Beduinen dafür kritisiert, dass sie an der Tür von Rasulullah sallallahu alaihi klopften und ihn rausriefen. Ja, Muhammad, komm raus. Und sie werden dafür hart kritisiert im Koran und sie sollen dieses Benehmen lassen. Denn einem Propheten, einem Führer in spiritueller und in weltlicher Sicht auch, gebührt Respekt, gebührt Ehrung, und jedes Benehmen, das dieses Respekt nicht weiß, ist absolut ungeziemend. Geziemt sich nicht, für einen Menschen so mit einem Propheten zu sprechen. Ja, so wie uns auch zum Beispiel beigebracht wurde, wie man mit einem Gelehrten auch spricht. Also ein Gelehrter, der uns etwas über die Religion was beibringt. Vor dem sitzt man nicht mit angelehnten Händen, so nach hinten und ausgestreckten Beinen. Oder man unterbricht nicht seine Rede. Man fragt, bevor man von der Sitzung aufstehen will, dann soll man um Erlaubnis bitten. etc. etc. Darüber gibt es einen separaten Vortrag auch, wie man sich in einer Sitzung des Wissens zu benehmen hat, aus Respekt dem Gelehrten gegenüber. Weil er das Erbe des Propheten, das Wissen, verteilt. Also allein das macht ihn schon respektwürdig. Also diese Art und Weise, mache Bittgebet für uns bei deinem Herrn. Fad'u lana rabbak. Subhanallah. Keine sehr schöne Art und Weise, wie sie sprachen. Also sie uns auch vor allem, dass sie noch nicht mal selbst Dua machen wollten, sondern mach du mal Dua. Ja, das ist deine Sache. Ja, das sieht man manchmal auch, ich weiß nicht, ob ihr damit Erfahrung habt, aber in der islamischen Welt kann man das oft beobachten, dass Dua zu machen, ist die Arbeit von Frommen. Ja, die sollen das machen. Zum Beispiel die Imame von der Moschee und so, ne? Dass sobald im Haus ein Problem ist oder jemand gestorben ist, dann bestellt man den Hodja oder den, in anderen Ländern heißt er vielleicht Mullah oder sonst wie, und der macht dann Dua. Ja, selber betet man vielleicht noch nicht mal, holt den dann und gibt ihm gutes Essen, manche werden sogar bezahlt, das gibt's auch, und der macht dann ein bisschen Koran lesen, ein bisschen Dua und geht dann wieder. Ja, Frömmigkeit den Frommen, wir haben damit nichts zu tun. Aber im Islam soll jeder möglichst eine Beziehung zu seinem Schöpfer aufbauen. Das heißt natürlich auch nicht in das andere Extrem wieder gehen, dass man nie jemand anderen sagen kann, dass er Dua für sich machen soll. Ja, das hat man auch schon beobachtet, dass dann Leute frisch zum Islam kommen und gelernt haben, dass jeder selbst Dua machen soll, und dann bittet eine andere Schwester dich, mach doch mal Dua für mich, und man antwortet ganz schnippisch, mach doch selber Dua. Ja, das ist auch jetzt das andere Extrem, das soll man auch nicht machen. Es ist sogar von der Sunna erwiesen, dass Rasulullah s.a.w. sogar zu seinen Gefährten, die ihn an Stellung eigentlich unterlegen waren, sogar ihnen sagte, zu Umar radiallahu anhu war das, als er Umrah machen wollte, sagte er, gedenke meiner in deiner Dua, mein kleiner Bruder. Subhanallah. Also sogar von der Sunna erwiesen, und das ist daran ist nichts Schlechtes, aber man soll auch selbst Dua machen. Daran liegt es nur. Man soll nicht nur den anderen überlassen. Man kann natürlich jemanden bitten, für einen Dua zu machen, aber selber sich dabei vergessen. Was soll er Dua machen? Yukhrij lana, also Allah soll für uns, mimma tumbitul ard. Allah soll für uns aus der Erde wachsen lassen, was die Erde so wachsen lässt. Was lässt die Erde so wachsen? Gemüse und Früchte sind damit gemeint. Also hier vor allem gemüseartigen Sachen. Mimma tumbitul ard, mim baqliha, von ihrem Grünzeug. Baql ist alles Mögliche an Gemüse, wie zum Beispiel Karotten oder Kartoffeln oder etc. Baqliha, wir können zusammenfassend sagen, Grünzeug, Gemüse. Wa qitha'iha, und Gurken. Wa fumiha, und Knoblauch. Bei Fum gibt es zwei Meinungen, Knoblauch, manche sagen auch, dass es damit Weizen gemeint wird. Wallahu alam. Wa adasiha, und Linsen. Wa basaliha, und ihre Zwiebeln. Mit ihrer ist die Erde gemeint. Also die Erde soll für uns wachsen lassen, Zwiebel, Linsen, Knoblauch, Gurken und Gemüse. Ja, sie erinnerten sich dann wahrscheinlich an ihre alte Zeit in Misr, wo sie solche Dinge zu essen pflegten. Sie wollten wieder die alten Zeiten haben. Und wir sehen auch, wenn wir diese Sachen genau betrachten, ja, Zwiebeln und Knoblauch, das sind Dinge, die, wenn sie einem Essen zugefügt werden, dem Essen Genuss verleihen oder Schmackhaftigkeit. Ja, sonst ist das Essen vielleicht ein bisschen fade. Das sind ja Würzmittel, unter anderem sind das Würzmittel, Knoblauch vor allem. Also, sie wollten eintauschen die vorzügliche, nahrhafte, gesunde Nahrung vom Himmel, die direkt von Allah für sie herabkam, und vor allem, die ohne Arbeit erworben wurde von ihnen. Die mussten gar nichts machen, die mussten diese Mandel und Wachteln einfach nur einsammeln und essen. Das wollten sie eintauschen gegen Ackerbau, um ihren Gaumen mit Genuss zu befriedigen, um wieder die alten Zeiten spüren zu können. Ja, weil wir essen ja nicht um des Essens willen, also wir essen nicht, weil es nötig ist, sondern wir leben, um zu essen, nach dieser Philosophie. Ja, Spaß dran zu haben, Genuss daran zu haben. Ja, für uns ist das zum Beispiel auch nicht fremd, dass viele Frauen, wenn du sie fragst, warum kannst du nicht zum Dörres oder hör doch mal an das zu Hause, wenn du keine Zeit hast, rauszugehen. Also, keine Zeit, wir müssen doch kochen. Ja, das Kochen wird geplant, das Kochen muss natürlich eingekauft werden, das Kochen muss besser sein als das von der Nachbarin, das Kochen muss sehr umfangreich sein, also das Essen, das da gemacht wird, muss sehr umfangreich sein, und das muss natürlich jeden Tag mehrere Gänge haben. Ja, in manchen Kulturen ist das ja sehr verbreitet. Besonders leider in den islamischen Ländern, dass dem Essen ein sehr hoher Wert beigemessen wird. Und leider noch nicht mal der Gesundheit, der Nahrhaftigkeit des Essens. Es geht wirklich nur um den Geschmack des Essens und um wie viel es ist. Wenn es wenigstens um die Qualität gehen würde, dass man wirklich sehr darauf achtet, dass es sehr gesund ist, dass es wirklich frisch ist, das ist dann alles noch mit dem Islam wirklich zu vereinbaren. Weil der Islam uns auch gebietet, gesund zu essen, nahrhaft zu essen, Gutes und Reines zu essen. Wir sollen stark und gesund sein, damit wir dem Dien besser dienen können, damit wir der Religion besser dienen können. Ja? Aber wir sehen leider in der islamischen Welt einen Trend, dass zum Beispiel, was hat das mal eine Hochzeit in der islamischen Welt? Irgendeine. So von normalen Leuten, nicht von sehr Gläubigen. Wie viel Wert dem Essen beigemessen wird? Ja, da brechen ja regelrechte Wettbewerbe aus, dass auf der Hochzeit von der und der wurde so und so viel gekocht, wir müssen mindestens 3 Gerichte mehr haben. Ja, ist das, also dieser Gedanke ist allen, die mit diesen Dingen etwas zu tun haben, ist nicht fremd. Und wer dieser Meinung nicht ist, inshallah, jedem seine Meinung, aber, wallahu alam, das ist das, was man beobachten kann, was ich beobachtet habe, dass dem Essen, dem Planen von Essen, dem Kochen vom Essen und dann auch dem Verdauen des Essens, wir lange aufbleiben, noch lange Fernsehen gucken, weil wir haben ja hier so spät gegessen, diese ganze Kultur, die damit zu tun hat, der Religion nicht sehr förderlich ist und der Sunna wirklich auch fremd ist. Der Prophet sallam, hat sehr simpel gegessen. Also es gab nicht große Cuisine zur Zeit der Araber. Aber natürlich, nicht jede Kultur kann auch die arabische Kultur so detailgetreu nachahmen. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Jede Kultur soll natürlich ihre Eigenheiten, soweit sie mit der Religion vereinbar sind, natürlich beibehalten können. Darum geht es nicht. Aber die Religion vermittelt uns auch, gewisse Prioritäten zu setzen. In einem Tagesablauf kann nur eine Sache, okay, höchstens 2 Sachen, wirklich wichtig sein. Alles andere wird dann automatisch unwichtiger. Für eine Frau zum Beispiel kann die Erziehung ihrer Kinder ganz oben stehen oder der Inhalt ihrer Küche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich das, ihr wisst ja, das ist eigentlich ein pakistanischer, also in Pakistan gelehrter Kurs. Und Pakistan ist natürlich Teil der islamischen Welt. Ein Teil der islamischen Welt, der genau wie Türkei, Marokko oder andere Teile der islamischen Welt sehr unter diesem Problem leidet. Diese Überbewertung von Essen und Essenskultur. Ja, dass man wirklich sehr viel Zeit damit verbindet, dass man Wettbewerbe und diese ganze Gedankengut, was ich euch gerade beschrieben habe. Und ich musste wirklich überlegen, ob ich das jetzt für euch deutschsprachige oder auch unter anderem deutsche Schwestern, ob das für uns überhaupt relevant ist. Weil wenn man genau beobachtet, dass jetzt wir, die meisten von uns sind jetzt hier in Deutschland aufgewachsen oder im Westen aufgewachsen und wir sind schon, unsere Gedanken sind gefärbt, was unsere Bildung angeht, was unsere, wie wir aufgewachsen sind angeht, schon gefärbt von, wie soll ich sagen, den Gedanken, Frauen sollen ja überhaupt nicht kochen. Also wir sind das andere Extrem. Und ich musste wirklich überlegen, ob ich diesen Gedanken überhaupt einbringe, weil viele von uns das vielleicht gar nicht verstehen, dass Essen wirklich so überbewertet wird. Weil wir sind eher ganz anders. Die meisten können meistens gar nicht kochen, vor der Hochzeit sowieso nicht und nach der Hochzeit dauert es auch ein paar Jahre, bis sie sich dazu bereit erklären, überhaupt für ihre Familien zu kochen. Was ja auch, das ist auch nicht das normale Maß. Also, dass eine Mutter für die Gesundheit ihrer Kinder, für die Gesundheit ihrer Familie auch ihren Teil beisteuert, nämlich der Mann verdient in einer normalen islamischen Familie und die Frau setzt dieses verdiente Geld um in gesunde Nahrung. Und dafür muss man gesund kochen lernen oder mit dem Essen gut umgehen lernen oder auch auf die Eigenheiten der Familie achten, dass vielleicht einer mag das eine mehr, der andere mag das andere mehr. Kommt darauf an, woher man auch, in welche Kultur man reingeheiratet hat. Vielleicht kennt der Ehepartner gewisse Sachen nicht. Und da können wir jetzt nicht kommen und sagen, hier, ich habe im Koran gelesen, man soll simpel und einfach essen, du kriegst jetzt jeden Tag nur dasselbe. Hier, Blattsalat, bitteschön. Ja, das ist dann auch das andere Extrem und dazu neigen wir ohnehin schon. Deswegen musste ich wirklich überlegen, ob ich diesen Gedanken überhaupt einbringe. Was hier vor allem gemeint ist, und das kann man meiner Meinung nach eher in der islamischen Welt beobachten, also wir, die wir hier aufgewachsen sind, kennen das eigentlich überhaupt nicht, dass dem Essen eine so große Bewertung beigemessen wird, dass für andere Dinge überhaupt keine Zeit mehr bleibt. Dass andere Dinge wirklich unwichtig sind. Wie zum Beispiel, dass Frauen wirklich von morgens bis abends deswegen keine Zeit haben, Koran zu lesen, weil sie wirklich Menüs kochen, die 4 bis 5, 6 Stunden manchmal in Anspruch nehmen. Ja, das zum Beispiel, das kennt wirklich, von uns kennt das wahrhaftig keiner. Also für manche Schwestern ist das schon lange in der Küche, wenn sie eine halbe Stunde da schon verbringen müssen. Deswegen muss ich wirklich überlegen, und inshallah werden sie nicht damit Falsches umgehen, und dass diesen Gedanken, dass man simpel und einfach, also schon die Sunna, nicht vernachlässigen sollte, was das Essen angeht, dass wir das nicht als Ausrede benutzen jetzt für unsere eigene mangelnde Lust am Kochen überhaupt oder an mangelnde Begeisterung dafür, für gutes Essen sorgen zu müssen, als Ehefrauen oder als Frauen an sich. Also wir sehen hier, dass Bani Israel dieses Essen, das vorzügliche Essen, das von Allah vor ihnen gesandt wurde, eintauschen wollten gegen niederes Essen. Nieder deswegen, weil es selbst angebaut werden musste. Sie wollten Ackerbauern wieder werden. Alles wollten sie wieder tun, damit sie diesen Genuss, den sie kannten, der ihnen bekannt war, wieder bekommen konnten. Und damit sie nicht jeden Tag dasselbe essen mussten. Es war ihnen langweilig geworden. Welche Eigenschaft zeigt das von Bani Israel? Oder welche Eigenschaft, die ein Mensch haben kann, wird hier klar. Dass sie ein bisschen unberechenbar sind. Undankbar sowieso. Ja, Undank ist ganz klar hier, dass Allah schenkt ihnen ein Wunder von Allah, vom Himmel, jeden Tag, nahrhaft, ohne Arbeit können sie das kriegen. Und sie verlangen nach Dingen, die sie selber anbauen müssen und die an Nahrhaftigkeit auf jeden Fall weniger wert sind. Undank sowieso. Aber auch ein bisschen unberechenbar. Ja, ein bisschen wie Kinder. Was machen Kinder? Die betteln stundenlang, um eine Sache zu kriegen. Wenn du sie ihnen dann gibst, was machen sie? Spielen 3 Minuten und dann ist es ihnen langweilig. So, als ob sie es nie gewollt hätten. Wollen direkt das Nächste. Und wer benimmt sich so? Wir haben gesagt, Kinder benehmen sich so, okay. Und hier sehen wir auch, Erwachsene benehmen sich so. Warum? So benimmt sich jemand, der kein Ziel im Leben hat. So benimmt sich jemand, dass ihm alles schnell langweilig wird, dass er sehr viel Wert diesen Dingen beimisst, dass er diese Dinge sehr wichtig findet, dass er ständigen Wechsel braucht, damit es ihm nicht zu viel wird. Das ist eine Eigenschaft von jemandem, der ansonsten kein großes Ziel in seinem Leben verfolgt. Der ansonsten kein großes Ziel in seinem Leben verfolgt, das Genießen ist schon sein Ziel. Deswegen muss dieser Genuss immer wieder befriedigt werden. Ja, wie zum Beispiel, heute renovierst du deine Wohnung, alles neue Möbel, nächstes Jahr ist es schon langweilig, landet alles auf dem Sperrmüll. Ja, das können wir auch in unserer Gesellschaft beobachten. Ja, dieser ständige Drang nach etwas Neuem. Warum? Weil das nämlich schon das Wichtigste ist in deinem Leben. Es gibt darüber nichts Wichtigeres. Es gibt kein höheres Ziel als dieses. Deswegen muss das ganze Zeit befriedigt werden. Und das sehen wir auch an bei Israel, dass Allah hatte sie aus der Tyrannei von Pharaon befreit, hat sie in die Wüste gebracht. Sie sollte eigentlich nach Philistin, mussten aber dann in der Wüste bleiben. Und sie sollten in dieser Wüste trainiert werden, um in Zukunft dem Feind gegenüberstehen zu können. Doch sie wollte sich ihr lieber, und Allah versorgte sie mit allem, damit sie ihr die Lehre, die von Musa ihnen entgegenkam, so gut wie möglich entgegennehmen konnten, damit sie nicht dort Ackerbau und all die Dinge betreiben mussten. Also Allah gab ihnen alle Dinge. Allah hat sie nicht verhungern lassen. Sie waren mit allem Notwendigen versorgt. Doch sie wollten den Genuss lieber als diese harte Training und Erfahrung, die sie in Zukunft stark machen sollte. Sie wollten eintauschen, diesen Tausch eingehen und sich nicht auf den Kampf oder auf die Prüfung vorbereiten. Und auch nicht nur den Kampf, wenn sie dann das Land erobert hätten, wie sie ja später auch gemacht haben, dann, was hatte Allah mit ihnen vor? Inni faddaltukum ala al-alamin, ich habe euch vor allen Welten bevorzugt. Ihr werdet Propheten von mir bekommen. Ihr werdet Bücher von mir bekommen. Tora und dann die Bibel und die Psalmen auch. Ihr werdet Bücher und Propheten von mir bekommen, damit ihr dann diese vorzügliche Stellung habt, andere Völker zu Allah einzuladen. Das ist euer Job. Natürlich könnt ihr auch Ackerbau betreiben, daran ist nichts Schlechtes. Ein Bauer ist im Islam ein sehr angesehener Beruf. Das ist nicht das Problem. Aber alles hat seine Zeit. Jetzt stellt euch mal vor, eine Armee von Soldaten die irgendwo auf einen Einsatz geht. Und natürlich normalerweise in ihrem Haus, in ihrer Routine essen die alle normal. Aber wenn die jetzt im Dienst irgendwie anfangen, nach ihrer Cuisine zu verlangen, ja, das hätte verheerende Folgen. Für einen Soldaten gibt es Zeiten, wo er mit Zwieback und Wasser auskommen muss. Warum? Weil er nämlich ein anderes, ein höheres Ziel verfolgt. Und dafür muss er gewisse Dinge aushalten. Genauso, wenn auf einem Volk ein Ausnahmezustand fällt, eine Krise ist, dann muss sie auch, was Essen und Trinken angeht, einige Dinge zurückstecken können. Einige Dinge aushalten können. Und Bani Israel war gerade aus der Sklaverei entkommen. Sie hatten einen Propheten vor sich. Sie sollten ihre Heimat erkämpfen, damit sie dann Vorbild für alle Welten sein konnten und andere zu Allah einladen konnten. Und sie sollten gestärkt und zähe Menschen sein durch den Aufenthalt in der Wüste, durch diese nahrhafte Nahrung. Und sie sollten geduldig sein. Sie sollten Menschen sein, die bereit sind, Opfer zu tragen. Denn nur solche Menschen können andere zu Allah einladen, so wie die Gefährten des Propheten Sallallahu waren. Und für uns gilt das genauso. Wenn wir für uns ein großes Ziel haben, dann muss unsere Alltagsroutine auch mal zu kurz kommen können. Natürlich kann ich nicht einmal in der Woche ein Dars hören, zum Beispiel, jetzt für uns Frauen, ich muss in unserem Kontext sprechen, weil wer von uns geht schon irgendwo und erkämpft sich irgendwas. Wenn wir zum Beispiel einmal die Woche zu irgendeinem Dars kommen, natürlich wird an diesem Tag nicht alles nach Routine laufen. Dann mag sein, dass man vielleicht das Mittagessen von 2 Stunden auf 1/2 Stunde reduzieren musste. Oder dass vielleicht das Haus nicht mehr so blitz und blank war, wie am Samstag zum Beispiel. Oder am Freitag, wo kein Dars war. Oder natürlich, wenn wir mehr Koran lesen wollen, dann werden andere Dinge vielleicht nicht mehr so gut laufen wie vorher. Aber das heißt nicht, nochmal, nicht ins andere Extrem gehen, das heißt auch nicht, dass wir die Rechte anderer nehmen können, zum Beispiel die Rechte unserer Kinder, die Rechte unserer Väter oder Eltern oder Mütter, die Rechte unserer Schwestern, die Rechte unserer Ehemänner, aufgrund unserer eigenen Ibada. Das darf auch nicht geschehen. Das muss man, jeder einzelne von uns muss das irgendwie richtig hinkriegen, dass er von sich selbst Opfer verlangt. Da steht dir frei, so viel Opfer zu verlangen, wie du willst. Aber nicht von anderen zu verlangen, dass sie durch ihre Opfer deine Ibadah ermöglichen. Ja, das heißt auch nicht, dass du jetzt mit deinem Mann streitest, nur weil du an einem Tag in der Woche zum Dars willst. Das heißt es nicht. Sondern du musst selber dann gucken, wie kann ich dann schneller, früher, vielleicht früher aufstehen, vielleicht meinen Schlaf ein bisschen opfern, vielleicht dann morgens schon kochen oder vielleicht die Kinder früher hinlegen, etc. etc. Ja, denn natürlich wird es ein bisschen hart. Wir können nicht erwarten, dass wir auf Allahs Weg etwas erreichen, ohne die geringste Härte ertragen zu müssen. Und einige von der Umma muss es immer geben, wird es immer geben müssen, die besonders bereit sind, diese Härten zu ertragen. Die rausgehen und wirklich den Dien intensiv lernen, damit, wenn sie zurückkommen, die Menschen jemanden haben, den sie fragen können über die Religion. Und diese Menschen müssen bereit sein, dann auch gewisse Opfer zu ertragen. Diese Menschen werden lange vielleicht keine Routine haben. Diese Menschen werden lange auf ihre Routine, ihr normales Essen, ihre normale Schlafroutine, ihren normalen Freundeskreis vielleicht mal missen müssen. Und wenn es solche Leute nicht vergibt, die bereit sind zu opfern, dann nimmt Allah vielleicht die Arbeit für seine Religion von anderen von uns. Wie Allah sagt, يَسْتَبْدِلْ قَوْمٌ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ. Dass wenn ihr nicht bereit seid, für Allahs Religion zu arbeiten, dann wird er euch durch ein anderes Volk ersetzen, das dann nicht wie ihr sein wird. Subhanallah. Also Linsen, Zwiebeln, Gurken, also wir haben direkt auch eine Liste dann Musa a.s. vorgestellt, dass bitte das wollen wir alles von Allah bitte schön erhalten. Qala, Musa a.s. sagte, أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٍ. Wollt ihr etwa das, was niedriger, was geringer ist, gegen das eintauschen, was besser ist? Also das Ackerbau und diese Dinge aus der Erde, die ihr selbst dann ernten müsst, also arbeiten müsst auch dafür, für Dinge, die ihr ohne Arbeit von Allah direkt nahrhaft gesund erhaltet, ich betone es dann, verändere lakum ma sa'altum. Dann geht runter zu irgendeiner Stadt und wahrlich, dort ist dann für euch das, worum ihr gebeten habt. Misr, da gibt es 2 Meinungen, dass mit Misr irgendeine Stadt gemeint ist, weil die wörtliche Bedeutung von Misr ist Stadt, oder dass damit Ägypten gemeint ist. Aber die stärkere Meinung, Wallahu alam, zu der auch Ibn Kathir zum Beispiel oder auch andere Tafsir neigen, ist, dass damit irgendeine Stadt gemeint ist. Also das, was ihr wollt, Linsen und Zwiebeln und ein normales Leben als ein normaler Mensch, das kriegt ihr in irgendeiner Stadt. Dafür hattet ihr nicht diese Wunder und diese einen Propheten und diese Wanderung nach eure alte Heimat. Dafür braucht ihr das alles nicht. Das, was ihr wollt, das gibt irgendwo. Geht runter in irgendeine Stadt und dann ist für euch da dort, was ihr wollt. Und diese Art und Weise ist eine Art und Weise der Schimpfe. Also, wenn ihr so euren Begierden und eurem Nafs folgt, dann bitteschön. Denn das kriegt ihr irgendwo. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ. Und was war das Ergebnis von diesem Undank, diesem Ungehorsam an ihrer rebellischen Art und Weise? Sie wurden, Duribat hat wirklich geschlagen werden. Alehim auf ihnen, sie wurden geschlagen, damit ist gemeint, auf ihnen wurde gelegt. Also sie wurden getroffen mit was? Azillatu, mit der Erniedrigung. Wal maskanatu, mit dem Elend oder Armut. Wada'u, und sie kehrten um. Ba'u heißt eigentlich wörtlich, sie kehrten um. Bi-radabi min Allah, mit dem Zorn von Allah. Also auf sie kam, sie traf der Zorn von Allah. Deswegen sagt man auch in Surat al-Fatiha, dass mit Maghdub alayhim, dass die Allah zürnt, dass damit die Juden gemeint sind. Weil hier steht, Wada'u bi-radabi min Allah. Und sie wurden getroffen von dem Zorn von Allah. Sie wurden von Allahs Zorn getroffen. Sie wurden mit Erniedrigung und Bedürftigkeit getroffen. Und das ist hier auch angedeutet, dass das nicht nur damals war, sondern dass dies ein Urteil von Allah ist, das auch andauern wird, also auch in Zukunft. Also auch, wir können sagen, dass jetzt etwas ist, womit Bani Israel zu kämpfen hat. Warum? ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. Das, also diese Strafe von Allah, diese Maskana, Villa wal Maskana und Ghadab min Allah, weil sie nämlich, sie pflegten die Ayat, die Verse oder die Wunder von Allah zu verleugnen. Und das haben wir jetzt in den letzten paar Ayat, die wir gelesen haben, schon gesehen. Dass die Gnaden von Allah, die Wunder von Allah, sie benahmen sich so, als ob nichts passiert wäre. Sie verleugneten sie. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ. Und in ihrer Verleugnung gingen sie sogar so weit, dass sie auch nichts mehr hören wollten darüber. Sie töteten Propheten von Allah بِغَيْرِ الْحَقِّ, ohne Recht. Also ohne, dass sie irgendwie Recht gehabt hätten, töteten sie Gesandte von Allah, Propheten von Allah, die ihnen, was macht ein Prophet? Was ist die Arbeit eines Propheten? Das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten. Zu Allah einzuladen. Und so jemanden zu töten, heißt, lasst mich damit in Ruhe, ich will damit nichts zu tun haben, sogar so wenig zu tun haben damit, dass ich nicht mal bereit bin, deine Worte zu hören. Und sie töteten Propheten. Was für ein großes Verbrechen eines Volkes, an seinen Händen Blut von Propheten zu haben. Allah möge uns bewahren. Kufr an Allahs Ayat und das Töten von Propheten. Und dazu werden wir nur jetzt die Bibel zitieren, also nicht, das sind nicht Zitate, ihr könnt es in der Bibel selber nachlesen. Ich fasse das für euch nur zusammen, was alles in der Bibel, zum Beispiel im Buch der Geschichte, also an verschiedenen Stellen in der Bibel, zitiert wird, also was sie selber in ihrem Buch darüber schreiben, dass sie, wie sie mit den verschiedenen Propheten umgingen. Also sie warfen verschiedene Propheten ins Gefängnis, verschiedene Propheten. Zum Beispiel einmal in ihrer Geschichte war es so, dass sie untereinander viel Streit hatten. Wir haben ja schon mal gesagt, dass das Reich irgendwann, Philistin, in zwei Teile zerfiel, weil die Bani Israel so viel Zwist untereinander hatten. Und dass eine von ihnen dann, ein Teil des Reiches, eine ausländische Macht zu Hilfe rufen wollte. Also Muslime wollten Ungläubige zu Hilfe rufen. Und der Prophet ihrer Zeit warnte sie davor, das macht das nicht. Sie warfen ihn ins Gefängnis. Sie warfen einen Propheten ins Gefängnis, wollten noch nicht mal hören darüber, dass ihre Tat schlecht ist. Allah bewahre euch. Und das kommt uns auch bekannt vor, denke ich, an. Ja, das kann man heute auch, denke ich, Ähnliches beobachten. Nicht mit Propheten, aber mit denen, die das Gute gebieten oder Schlechte verbieten. Oder mit dem Prophet Elia, also wir sagen Elias zu ihm, als er gegen den Götzenkult sprach, der sich bei Bani Israel ausbreitete. Dann tötete man ihn und gab seinen Kopf einer Muschrik-Frau als Geschenk. Einer Frau der Götzendienerin als Geschenk. Oder Zakaria a.s. Er wurde vor dem Tempel gesteinigt. Das sind alles Dinge, die in der Bibel nachzulesen sind. Oder Jeremia. Er wurde gefangen, mit Seilen geschnürt und aufgehangen. Allah bewahre uns. Dass wir das alles in der Bibel auch noch stehen lassen. Subhanallah. Also nicht mal so viel Scham oder keine wahre Tauba darüber gemacht. Also sind auch noch, lassen das noch so stehen, dass die ganze Welt das lesen kann. Oder über Yahya a.s. wird berichtet, dass sie ihn fingen und seinen Kopf wie sagt man, Konkubine, der also einer Geliebten des Königs präsentierten, Frau oder Geliebten des Königs präsentierten, weil sie danach verlangte. Und wir wissen, dass sie auch Isa a.s. kreuzigen wollten, aber durch Allahs Barmherzigkeit nicht so weit kam. Also dass sie es nicht schafften, aber sie ließen nicht und versucht das zu tun. Also einerseits Kufr und Undank, obwohl sie so viele Gaben von Allah erhielten, und andererseits das Töten von Propheten. Und Maskana Trasti, dass sie Bedürftigkeit, Erniedrigung, Willertum mit Erniedrigung und Maskana Bedürftigkeit, Armut. Jetzt kann man fragen, ist das heute denn auch noch so? Ja, denk mal an die ganzen Diamantenhandel und ja, die ganzen, man hört ja immer nur von wirklich sehr reichen und einflussreichen Juden. Aber es gibt eine Enzyklopädie, Jewish Encyclopedia, die mit verschiedenen Statistiken und etc. besagt, dass die Masse des Volkes, und es gibt natürlich sehr viele von Bani Israel, also Juden, dass sie auch extrem arm ist. Auch wenn es eine Minderheit gibt, die extrem reich ist und die natürlich alle Führungspositionen besetzen. Sei es in ihrem eigenen Land oder im Ausland, wie zum Beispiel USA, wenn ihr daran denkt, dass dort viele Führungspositionen von diesen Menschen besetzt sind. Aber nichtsdestotrotz, die Masse von ihnen trotzdem arm ist. Das sagt diese Enzyklopädie, Wallahu A'lam. Und wir können auch sagen, dass dieser Zustand, was wir jetzt betrachten, dass sie sehr mächtig sind oder sehr reich, dass das ja auch noch nicht lange ist. Und im Vergleich zu dem, was die ganzen letzten Jahrhunderte auf Bani Israel kam, an Prüfungen und Erniedrigung und Vertreibung, dagegen ist das jetzt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und Allah hat auch gesagt, dass diese Dilla, diese Erniedrigung, sie trifft. An einer anderen Stelle im Koran heißt es, illa bihabli min Allah au bihabli min al-Nas. Außer sie haben eine Verbindung zu Allah, Habl heißt wirklich Seil, damit ist Verbindung gemeint, oder eine Verbindung zu den Menschen. Also Allah hat selbst gesagt, dass wenn sie Verbindung haben zu Allah oder zu Menschen, sprich zu anderen Supermächten, dass sie dann diesen Zustand auch umgehen können, dass das aber natürlich auch nichts Gutes für sie heißt. Wie Allah an einer anderen Stelle im Koran auch heißt, dass wundere dich nicht über deren Kinder und über deren Besitz, wahrlich Allah mehrt sie nur in ihrem, Allah wird sie dadurch nur bestrafen. Warum? Weil sie in ihrer Sünde sich nur noch mehren. Also so oder so, das ist kein guter Zustand für sie. Und selbst wenn wir oberflächlich gesehen gewissen Reichtum sehen, dann ist das kein langwährender Zustand. Und selbst wenn, dann ist es nicht gut für sie. Und wir wissen, dass Israel selbst keine große Macht ist. Wenn ihr in der Geschichte zurückschaut, dass als Mister Israel angriff, 73, das wurde fast zur Hälfte erobert. Und erst als die amerikanischen Flugzeuge kamen, also die Habli Minanas, erst als eine andere Macht half, das Blatt dann noch gewendet. Und die Geschichte zeigt auch, wenn wir jetzt ganz kurz nochmal in die Geschichte jetzt, nicht nur unser Jahrhundert oder das letzte Jahrhundert, sondern unter diesen zwei Wörtern, Villa und Maskana, müssen wir mal ganz kurz die Bani Israel Geschichte nochmal betrachten. Wir wissen, dass sie unter Yusuf a.s. kamen sie nach Misr, Bani Israel, mit Jakob a.s. und wurden dann später versklavt, und Musa a.s. kam als ihr Retter. Sie nahmen dann das Kalb an, waren 40 Jahre in der Wüste, etc., das haben wir alle schon durchgenommen. Und unter Yusha ibn Nun kamen sie nach Philistin. Und dort lebten sie einige Zeit auf der Höhe ihres geschichtlichen Daseins. Unter Dawud und Suleiman a.s. hatten sie große Macht und Herrschaft und waren auch religiös gesehen auf ihrer Höhe. Also auch fromme Leute gab es unter ihnen, natürlich, wenn man solche Propheten hat, dann gibt es unter diesem Volk natürlich auch fromme und rechtschaffene Menschen gegeben haben. Dawud a.s. hatte eine riesen Armee, Suleiman a.s. genauso. Das waren fromme Menschen, die unter denen gekämpft haben, fromme Muslime aus Bani Israel, also Gottergebene aus Bani Israel. Aber dann haben wir auch letztes Mal schon kurz angesprochen, nach und nach fielen sie in Ikhtilaf, in Zwistigkeiten untereinander, bis dass sich das Reich in zwei Teile spaltete. Und wir wissen, dass ein Gesetz von Allah, dass wenn die Muslime sich untereinander spalten, dass dann auch ein gewisser Segen und eine gewisse Macht von ihnen genommen wird. Und dann geht eigentlich die Geschichte los, die im Ganzen ihre Zerstörung beinhaltet, dass 800 circa vor christlicher Zeitrechnung wurden sie von den Assyrern angegriffen. Und Angriff hieß damals nicht nur einfach angegriffen, sondern Vertreibung, Tötung der Ulama, Verbrennung ihrer Bücher. Dann wurde dann ca. 600 vor christlicher Zeitrechnung auch ihr Tempel zerstört durch die Babylonier. Die Bücher wurden verbrannt, noch mehr Ulama getötet und in Massen wurden sie versklavt. Dann schließlich irgendwann kamen sie unter römische Herrschaft. Also eine Herrschaft nach der anderen. Allein das ist schon was für eine Prüfung, dass sie nie oder selten sich selbst beherrschen durften. Also immer unter Fremdherrschaft und das waren immer Ungläubige, Götzendiener-Kulturen. Dann kam sie irgendwann unter römische Herrschaft und schließlich unter den Babyloniern, das nennt man den Zustand des großen Auswanderns, Exil und Diaspora, wo die wirklich in alle Himmelsrichtungen vertrieben wurden. Und das geschah dann eigentlich nochmal unter der römischen Herrschaft, kurz nach der christlichen Zeitrechnung, ca. 80 oder 100, wo sie wirklich dann nochmal in alle Himmelsrichtungen vertrieben wurden. Dann, wenn wir das Mittelalter nochmal betrachten, auch eine große Verfolgung von Juden, die wir durch die Inquisition erleben, die ja eigentlich ins Leben gerufen worden war. Wenn ihr nichts darüber wisst, könnt ihr inshallah vielleicht im Internet oder so nachlesen, die ja eigentlich von der katholischen Kirche ins Leben gerufen worden war, um Protestanten zu verfolgen. Aber sie wurde auch fleißig auf Hebräer, auf Juden angewendet und besonders in Spanien zum Beispiel, Europa oder in Frankreich auch oder in Deutschland sowieso, gab es einen großen Hass auf Juden, Vertreibung, Misstrauen, also sie hatten eigene Straßen, sie wurden in Ghettos zusammengepfercht. Lest mal die europäische Geschichte, sie ist voll davon, in Frankreich besonders, Spanien und in Spanien besonders sehen wir dann nochmal durch diese Inquisition, dass sie auch Christianisierung durchgeführt wurde bei ihnen und sie schließlich auch vertrieben wurden. Und sie sehen, dass überall dort, wo islamische Herrschaften waren, sie immer gut und frei leben konnten. Aber dass dort, wo die christliche Herrschaft dann anfing, also zum Beispiel im islamischen Spanien, lebten sie gut und frei vor sich hin. Und dann, als die Christen Spanien eroberten, mussten Muslime und Juden dieses Land entweder zu Christen werden oder das Land verlassen. Also Diaspora, Inquisition und dann jetzt vor kurzem, was wir alle in Geschichte auch, denke ich, gelernt haben, was man Holocaust nennt, was auch, wallahu alam, über die Zahl, wie viel genau, man sagt, 6 Millionen Juden wurden vernichtet. Es mag weniger, es mag mehr gewesen sein, auf jeden Fall war es kein guter Zustand für die, die sich Bani Israel nennen. Also, billatu wa maskanatu wa ba'u bi ghadabi min Allah. Ich denke, das kann man jetzt über die Jahrhunderte durch diese Dinge ein wenig verstehen, was damit gemeint ist. Und dass sie jetzt auch seit 1948 nach einem langen Plan mithilfe von anderen Mächten nach Palästin kommen konnten. Man muss die Vorgeschichte auch ein bisschen betrachten, vielleicht wenn jemand die Möglichkeit hat, sich mehr darüber anzulesen, dass davor auch Uneinigkeit zwischen den Muslimen herrschte. Also wir wissen, dass die muslimischen Araber und muslimischen Türken sich gegenseitig bekämpften. Und dass dann den Juden durch verschiedene Hilfen und Hilfestellungen diese Möglichkeit gegeben wurde, dass sie den Staat Israel irgendwann ausrufen durften. Und wir sehen aber auch, dass sie bis jetzt eigentlich nicht einen ruhigen Zustand dort verbringen. Das zur Geschichte. Und nochmal dieser große Übergang von, wir haben letztes Mal oder vorletztes Mal zusammen gelesen, wo Allah sie ihnen sagt, Inni faddaltukum alal alamin, wahrlich, ich bevorzugte euch über alle Welten. Und dann lesen wir hier, wa ba'u bi ghadabi min Allah. Also wie viel muss dazwischen, oder wir haben jetzt auch gelesen, wie viel dazwischen passiert ist, dass das nicht einfach so gekommen ist, dass einerseits bevorzugt, andererseits Zorn und Erniedrigung und Bedürftigkeit von Allah auf sie gelegt wurde. Und das zeigt uns also die Gefahr von Ungehorsam, von Rebellion, von Kufr, von all diesen Dingen, die Allah uns hier beschrieben hat. Und das zeigt uns auch, dass selbst dieses Auserwähltsein von Allah einen nicht davor schützen kann, den Zorn von Allah auf sich zu ziehen. Was für uns genauso gilt, wie für jedes andere Volk und für jeden anderen Menschen. Wir halten uns auch für die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Im Koran steht, dass ihr seid die beste Umma, die zu den Menschen entsandt wurde. Kuntum khayru ummatin ukhrijat linnas. Aber khayru ummatin nicht so einfach so, sondern mit gewissen Bedingungen. Das werden wir inshallah im Koran noch zusammen lesen. Und wenn diese Bedingungen nicht erfüllt werden, dann sind wir auch nicht länger khayru ummatin, die beste der Gemeinschaften. Ja, khayru ummatin ummatu Muhammad. Ich sage ja die Shahada und ich heiße, ich habe einen islamischen Namen. Deswegen, ob ich jetzt klaue, betrüge, nicht bete und lästere, ja, wenn ich islamischen Namen habe und kein Schweinefleisch esse, dann gehe ich auf jeden Fall ins Paradies. Ja, diese Logik hat sich leider in den Köpfen von vielen festgesetzt. Aber wir werden in der nächsten Ayah zusammen lesen, dass diese Denkweise allein nicht reicht. Es reicht nicht, einfach einer Gruppe anzugehören, allein wegen deinem Namen, und das würde schon reichen, um dich zu erretten oder dich zu einem gewissen Status zu erheben. Also obwohl sie die auserwählten Menschen waren, wurden sie in Dunya erniedrigt, ihre Söhne getötet, ihre Frauen versklavt und dann jetzt, was wir gelesen haben, auch noch diese Strafen, die wegen ihren schlechten Taten ihnen gegeben wurden. Und es mag sein, dass unsere Kinder uns auch vielleicht fragen, dass wir sind doch Muslime und Allah hat uns seine Hilfe versprochen, aber warum, wenn wir uns die islamische Welt anschauen, dann sieht man so viel Armut und sieht man so viel ungebildete Menschen. Also die Bildung mangelt an jeder Ecke. Man sieht Armut, man sieht viel Kriminalität. Man sieht. Wir sind doch Muslime. Ja, aber wenn Muslime ihre Religion, und ich rede hier von den Massen, natürlich mag sein, dass die Tante von dem einen und der Onkel von dem anderen und man selber sehr gläubig ist, aber ich rede hier von der Masse des islamischen Volkes. Und wenn die Religion nicht mehr so praktiziert, wie sie praktiziert werden soll, andere Kulturen oder andere Religionen nachahmt, dann wird auch Allah ihren Zustand ändern. Oder das, was sie ihnen versprochen hat, dem Volk, wird er auch ändern. Weil Allah auch sagt im Koran, er ändert den Zustand eines Volkes nicht, bis das Volk sich ändert. Die Juden hatten diese Denkweise, das werden wir im Koran noch genauer lernen. Jetzt nur ganz kurz, sie sagten zum Beispiel, Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Wir sind die Söhne von Allah und seine Lieblinge. Mit Söhne meinen sie, dass sie ihm so lieb sind, ja, wie man Söhne liebt. Oder die Juden sagten, قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Die Juden sprachen, die Christen fußen auf nichts. Also die haben keine Basis für ihren Glauben. Ist alles falsch. Und die Christen sprachen, die Juden fußen auf nichts. Die haben keine Basis. Die sind ganz falsch. Aber das Paradies ist nicht für eine bestimmte Gruppierung reserviert oder für eine bestimmte Volksgruppe. Ja, egal wie deine Taten sind, Hauptsache du hast einen deutschen Pass, dann kommst du auch ins Paradies, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel ein deutscher Pass berechtigt uns ja, in Deutschland reinzukommen, wann wir wollen, zum Beispiel. Kann keiner uns davon abhalten. Aber im Paradies gelten nicht diese Kriterien. Im Paradies gelten andere Werte und Maßstäbe, über die wir jetzt in der nächsten Aya lesen werden. Und zwar sagt Allah, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Das wahrlich diejenigen, die glauben, damit sind die Muslime gemeint, die an Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an den Koran, an all die Dinge, die der Koran lehrt, glauben, also die richtige Aqida haben. والذين هادوا, damit sind die Juden gemeint. Und warum wurden sie Hadu genannt? Warum werden sie überhaupt Juden genannt? Es gibt verschiedene Auslegungen, warum sie Juden genannt werden. Einmal, das Wort Hadu heißt, Wallahu alam, tauber machen. Also sich Allah reuig zukehren. Wie im Koran auch steht, Inna hudna ilayk. Wo Musa a.s. sagt, ja, wie Musa a.s. sagt im Koran, Inna hudna ilayk. Wahrlich, wir machen Tauba zu dir. Und daher das Wort Hudna, Yahud, dass sie deswegen Yahud oder Juden genannt werden. Ein anderer, dass der älteste Sohn von Jakob a.s. Yahuda hieß und dass sie deswegen nach ihm Yahud genannt werden. Wallahu a'lam. Auf jeden Fall sind damit Bani Israel, die Juden, gemeint. Walladina Hadu. Wal Nasara, die Christen. Nasara, warum werden Nasara Nasara genannt? Da gibt es auch verschiedene Gedanken dazu. Man sagt, weil Isa a.s. sagte, Men Ansari ilallah. Ansar, wer sind meine Helfer für Allah? Also mit Allah in der Sache Allah zu dienen, wer sind meine Helfer? Und daraus ist das Wort Ansar und daher das Wort Nasara entstanden, also Helfer. Oder weil sie in der Stadt Nasira oder Isa a.s. in der Stadt Nasira auftauchte und dort vor allem der Anfang seiner Da'wa war. Und dass sie nach dieser Stadt dann also benannt wurden. Also Helfer oder nach dieser Stadt. Und wer sind die Sabi'ine? Da gibt es auch verschiedene. Sabi'in sagt man, also steht alles in der Bibel, was ich euch sage. Da gibt es die eine Meinung, dass Sabi'in sind die, die keiner Religion angehören. Also weder Juden noch Christen noch irgendein anderen, dieser Feueranbeter war damals auch eine weit verbreitete Religion, dass sie keiner offiziellen Religion quasi angehören, sondern ihre eigenen Ideen verfolgen. Sabi. Und dass deswegen, das war auch eine Art und Weise der Quraysh, der Araber, dass sie die Muslime Sabi nannten. Warum? Weil sie sagten, das sind Rebellen, die haben die Religion ihrer Vorväter verlassen, das sind jetzt Religionslose. Weil sie den Islam ja natürlich als Religion nicht annahmen und deswegen nannten sie sie Sabi. Eine andere Meinung ist, dass das das Volk von Yahya a.s. ist. Eine andere Meinung wieder, dass das die Anhänger der Psalmen sind. Wallahu a'lam, wa sabi'ina, dass das die sind, die keine Religion sind, und ist auf jeden Fall eine der Meinungen. والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر der an Allah glaubt und an den letzten Tag und was noch ganz wichtig ist وعمل صالحا und er tut rechtschaffene Werke. Das ist der springende Punkt. Für den gilt dann das Versprechen, dass Allah sagt فلهم أجرهم عند ربهم, für sie wird ihr Lohn sein bei ihrem Herrn, ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, und für sie gibt keine Furcht und sie sollen nicht trauern. Also, erstens wird uns damit gesagt, dass egal wer welcher Religion angehört, sobald er gewisse Kriterien erfüllt, nämlich richtigen Iman zu haben, und richtiger Iman wird erst richtig, wenn man auch an Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iman hat, und gute Taten werden erst gut und korrekt, wenn sie nach der Gesetzmäßigkeiten getan werden, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelehrt hat. Mit anderen Worten, die Juden und Christen und Sabi'ine und auch die, die behaupten, wir glauben, also Muslime sind, aber sich nicht so benehmen, dass wenn die alle richtig glauben, richtig gute Werke tun, dann wird für sie ihr Lohn sein. Die sollen dann nicht trauern über die Vergangenheit oder dass sie schon früher Schlimmes gemacht haben. Für sie wird keine Furcht, keine Trauer. Die werden ihren Lohn bei Allah bekommen. Die sogar Christen waren und Juden früher, die kriegen sogar zweifach Lohn, weil sie auch ihrem Propheten folgten und auch den Propheten, den Allah als letztes sandte. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt zu diesem Vers, dass inna alladhina amanu walladhina hadu wassabi'ina wannasara wassabi'ina etc., dass erst Allah diesen Vers offenbarte und danach oder später kam dann dieser andere Vers, nämlich وَمَنْ يَبْتِغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, und wer eine andere Religion als Al-Islam wünscht, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, so wird sie von ihm nicht akzeptiert. Keine andere Religion als Islam wird akzeptiert bei Allah als korrekt und richtig. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, und so einer wird im Jenseits als ein Verlierer dastehen. Also Allah akzeptiert keine Tat, die nicht übereinstimmt mit dem Gesetz, das Muhammad sallallahu alaihi wasallam als letzter Prophet von Allah brachte. Als letzter Prophet von Allah brachte. Diese Ayah zeigt uns auch, Allah nennt hier Gläubige in der Levine Amanu in einem Satz mit Juden, Christen und Sabi'in. In einem Satz mit Juden, Christen und Sabi'in. Und das erschüttert uns. Das zeigt uns nämlich, dass Jannah nicht für ein bestimmtes Volk oder eine Gruppe reserviert ist. deren Zugehörigkeit uns dann automatisch dazu berechtigt, auch ins Paradies zu gehen. Ja, zum Beispiel, das ist auch etwas, was wir hier vielleicht als die meisten von uns sind konvertiert oder selbstbewusst zum Islam gekommen. Und für uns war von Anfang an klar, wenn ich mich Muslim nenne, dann werde ich mich auch nach den Taten, die der Islam lehrt, richten. Ich werde sie versuchen zu praktizieren. Aber wie gesagt, wieder, wenn ihr in die islamische Welt schaut, oder vielleicht die meisten von euch haben vielleicht Eltern oder Onkel oder Verwandte, die so sind oder so denken, diesen Gedanken gut vertreten, dass es reicht, mich Muslim zu nennen und vielleicht hier und da ein paar Rituale zu verfolgen, wie zum Beispiel Mevlut zu feiern oder kein Schweinefleisch zu essen oder einen islamischen Namen zu tragen, ja, wie Fatima oder Ali oder etc. Das reicht und das berechtigt mich dazu, zu der Umma von Muhammad s.a.w. zu gehören und somit das Paradies zu betreten. Und das macht mich auf jeden Fall besser als einen Christen oder irgendein Kafir. Und man vergisst dabei, dass Allah hier also sagt, nein, die, die glauben, also die sich Muslime nennen, Gläubige sind, Teil der Umma von Muhammad s.a.w. sind, und die Christen und Juden und Sabäer, alle, sind alle gleich, wenn sie nicht den korrekten Iman und die korrekten Taten vorweisen können. Subhanallah. Also was uns wirklich weiterbringt, ist der korrekte Iman mit korrekten Taten. Das muss Hand in Hand zusammengehen. Ansonsten sitzen wir im gleichen Boot wie ziemlich andere Menschen, mit denen wir nichts zu tun haben möchten. Da gibt es eine Fehlinterpretation, die wir hier kurz ansprechen müssen. Manche Leute sagen, es gibt doch so viele gute Ungläubige, nicht gute Ungläubige, also Ungläubige, die aber sehr viele gute Taten tun. Ja, die versorgen Waisenkinder und bauen Hilfsorganisationen auf und etc. etc. Also wirklich bewundernswerte Taten. Und die machen so viel Besseres als Muslime. Warum sollen sie nicht ins Paradies gehen? Und diese Leute zitieren dann als Beweis diese Eier. Das wahrlich diejenigen, die glauben und die Juden und die Christen, wer glaubt und gute Werke tut, der kriegt Lohn bei Allah. Und das ist falsch. Diese Eier hier, wie wir eben schon von Ibn Abbas radiallahu an auch erklärt haben, gehört haben, dass diese Ayah erklärt nicht die Aqida. Das werden wir an anderen Stellen des Koran lesen, dass wer hat überhaupt den korrekten Glauben? Dass man an Allah, an die Engel, an den letzten Tag, an die Bücher, an Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben muss. Diese Ayah vergleicht nur alle Gruppen und sagt, dass alle haben die Chance auf Allahs Belohnung, wenn sie korrekt, also so wie Muhammad s.a.w. gelehrt hat, glauben, wenn sie Muhammad s.a.w. akzeptieren, dann müssen sie keine Furcht und keine Trauer über ihre Vergangenheit haben. Und sie lehrt andererseits auch die Muslime, dass sie auch sich nicht sicher fühlen sollen, wie zum Beispiel die Munafiqin, die ja dachten, durch reines Lippenbekenntnis, durch das reine Aussprechen von Iman, wären sie schon gesichert. Ja, sie betrügen Allah und sie betrügen die Gläubigen, das haben wir schon zusammen gelernt, am Anfang von Surat al-Baqarah. Und denen wird auch hier gelehrt, dass nein, Sicherheit und Errettung liegt woanders, liegt in persönlichen Bemühungen, Gutes zu tun, in der persönlichen Bemühung, korrekte Iman und korrekte gute Taten zu erwerben. Persönliche Arbeit. Und nicht, ich komme aus einer Familie, mashallah, mein Opa war Hafiz und selber weiß ich nicht mal, wie man betet. Ihr habt ihr bestimmt schon oft gehört. Oder jemand, der keine Ahnung hat vom Koran und wirklich noch nicht mal Koran lesen kann und Hijab sowieso nicht und wirklich, wenn du diese Person siehst, denkst du niemals an Islam und dann sagt sie dir, nee, Alhamdulillah, ich komme aus einer gläubigen Familie und Mashallah, mein Bruder studiert in Medina. So, deswegen muss ich nicht beten, mit anderen Worten. Weil Alhamdulillah, einer meiner Familie übernimmt den Frömmigkeitsjob ja schon. Ja, diesen Gedankengut ist weit verbreitet, dass irgendwie die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe schon dich befreien würde. Allah bewahre uns. Also auf jeden Fall, diese Eier hier kann nicht dazu dienen, die Aqida zu erklären oder die Korrektheit von falschen Glauben irgendwie zu untermauern. Nein, sondern wie gesagt, danach wurden andere Ayat offenbart, die ganz deutlich sagen, Allah akzeptiert keine andere Religion als Al-Islam. Genauso wie von Muslimen nicht akzeptiert wird, dass sie Isa oder Musa verleugnen, genauso wird von Juden und Christen nicht akzeptiert, dass sie Muhammad sallallahu alaihi wasallam und den Koran verleugnen. Und da der Koran das letzte Buch ist von Allah, muss das bitte von allen als letztgültige Buch anerkannt werden. Das ist die Regel. Ansonsten akzeptiert Allah das nicht. Rasulullah sallam in einem Hadith, Sahih Muslim, sagte: والذي نفسي بيده, bei dem in dessen Hand meine Seele ist, لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا, kein Mann von dieser Gemeinschaft der Juden oder Christen hört von mir, ثم لا يؤمن بي, und glaubt dann nicht an mich, إلا دخل النار, außer dass er das Feuer betritt. Also jemand, der Jude und Christ ist, von Muhammad s.a.w. gehört hat und dann nicht an ihn glaubt, der macht sich schuldig des Unglaubens. Der macht sich schuldig des Verleugnens eines Propheten von Allah. Genauso wie ein Muslim nicht einen Propheten von Allah verleugnen darf. Ja, wir dürfen auch nicht sagen, Isa a.s. war kein wahrer Prophet. Das ist uns untersagt. Ja, wir machen da keinen Unterschied. Wir sind da nicht strenger zu anderen als zu uns selbst. Und dann kommt natürlich auch die Frage, okay, was, wenn jemand irgendwo im Busch lebt und der hat nie was von Rasulullah s.a.w. gehört. Allahu alam, deren Angelegenheit ist bei Allah. Das ist ein anderes Thema, das muss jetzt nicht hier besprochen werden. Aber wir können beruhigt sein, Allahs Gerechtigkeit ist bestimmt größer als unser Gerechtigkeitssinn. Und Allahs Barmherzigkeit umfasst wahrlich alle Dinge. Und darüber müssen wir uns, denke ich, keine Sorgen machen, dass jemand ungerechterweise vielleicht bestraft wird. Allah bewahre uns. Allah ist der Gerechte, der Weise und Allwissende. Gut, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا.